HR Info. Wissenswert.
Zumindest die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA ist davon überzeugt, das Zeitalter der interstellaren Raumfahrt hat begonnen. Denn die Messdaten, die von der Raumsonde Voyager 1 empfangen werden, die lassen offenbar nur den einen Schluss zu, nämlich, dass dieses Raumfahrzeug den Einflussbereich unserer Sonne verlassen hat, die sogenannte Heliosphäre. Voyager 1 befindet sich diesen Daten zufolge im Raum zwischen den Sternen. Auch die Schwestersonde Voyager 2 entfernt sich immer weiter von der Sonne auf einer etwas anderen Flugbahn, aber auch Voyager 2 wird wohl eines Tages die Heliosphäre verlassen. HR Info Wissenswert berichtet in den kommenden 25 Minuten über die unendliche Reise dieser Raumsonden. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Für beide Voyager-Raumsonden ist es eine Reise ohne Wiederkehr. 1977 wurden sie bereits mit dem Ziel gestartet, die äußeren Planeten in unserem Sonnensystem zu erforschen. An Jupiter und Saturn sind sie vorbeigeflogen, Voyager 2 auch an Uranus und Neptun. Aber die beiden Sonden wurden derart solide gebaut, dass sie auch nach Abschluss ihrer ursprünglich geplanten Mission funktionstüchtig geblieben sind. In Teilen bis heute. Und wenn die betagte Technik an Bord weiterhält, dann werden diese Botschafter der Menschheit noch viele Jahre lang Daten senden. Daten über zwei unendliche Reisen, die nicht nur wissenschaftliche Bedeutung haben, sondern auch philosophische und kulturelle Bedeutung. Dirk Wagner wird Ihnen das jetzt gleich erläutern.
Das sind wahrhaft kosmische Klänge. Johnny B. Good von Chuck Berry aus dem Jahr 1958. Damals hätte sich dieser Pionier des Rock'n'Roll wohl kaum träumen lassen, dass seine Musik einmal zu den Sternen reisen würde. Der Song von Chuck Berry befindet sich zusammen mit anderen Musikstücken, mit Bildern und Geräuschen auf einer vergoldeten Schallplatte. Besser gesagt auf einer Bild- und Tonplatte, ein analoger Vorläufer der modernen CD-ROM. Jeweils ein Exemplar wurde außen an den Raumsonden Voyager 1 und 2 montiert. Gestartet wurden beide 1977. Und es war von vornherein klar, dass sie wegen ihrer Flugbahnen unser Sonnensystem irgendwann für immer verlassen würden. Die Idee, eine Botschaft für mögliche außerirdische Zivilisationen anzubringen, war also verlockend. Diese Vision hatte auch der Astronom Carl Sagan, auf dessen Initiative hin die Voyager-Platte Wirklichkeit wurde. Sein damals noch kleiner Sohn grüßt auf der Schallplatte die Außerirdischen sogar ganz offiziell: von den Kindern der Erde.
Hello from the children of planet Earth.
Klingt doch einladend, im Gegensatz zum leicht unterkühlten Gruß auf Deutsch.
Herzliche Grüße an alle.
Bonjour tout le monde.
Mae lakmia.
Shalom. Hola y saludos a todos.
Insgesamt gibt es Grüße der Menschheit in 55 Sprachen. Dazu Musik sowie Geräusche vom Alltag auf der Erde, von Babygeschrei über Verkehrslärm bis hin zu Tierlauten. Seit August 2012 fliegt diese Botschaft der Menschheit im interstellaren Raum, das heißt im Weltraum zwischen den Sternen. Davon zumindest geht die NASA aufgrund von Messdaten aus, die Voyager 1 zur Erde gefunkt hat. Sie zeigen, dass die Sonde als erstes von Menschenhand geschaffenes Objekt den Einflussbereich der Sonne verlassen hat. Also den Bereich des Weltraums, der mit elektrisch geladenen Teilchen gefüllt ist, die von unserem Heimatstern ständig in alle Richtungen ausgestoßen werden. So definieren die Forscher die Grenze unseres Sonnensystems. Das Überschreiten dieser Grenze hat die NASA entsprechend stolz verkündet. Auf einer Pressekonferenz, garniert mit Filmmusik aus Hollywood und einer Menge Pathos.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Voyager.
Der ehemalige NASA-Astronaut John Grunsfeld zitiert die berühmten Worte der Serie Raumschiff Enterprise und dichtet sie entsprechend um. Der Weltraum, unendliche Weiten. Dies sind die Reisen des Raumschiffs Voyager. Das mag etwas kitschig wirken, aber der Anlass war ja auch ein ganz besonderer.
This is the spacecraft. The first interstellar space. We made it.
Der NASA-Wissenschaftler Ed Stone erläutert die große Bedeutung dieser Entdeckung. Er war von Anfang an beim Projekt Voyager dabei. Als die Sonden für den Start vorbereitet wurden, konnte aber auch er nicht ahnen, dass diese Mission den Ruf und das wissenschaftliche Renommee der NASA viele Jahre lang prägen würden. Spätsommer 1977. In Deutschland tanzen die Leute zu Ma Baker, dem Nummer-1-Hit von Boney M. Ein Song, der es übrigens nicht auf die Voyager-Platte geschafft hat. Innenpolitisch wird das Land erschüttert vom Höhepunkt des Terrors der Roten Armee-Fraktion. Und im fernen Cape Canaveral starten innerhalb von wenigen Wochen zwei Raketen ins All. Die unendliche Reise der Voyager-Sonden beginnt. 1979 fliegen sie am Jupiter vorbei, dem größten Planeten des Sonnensystems. 1980 und 1981 erreichen sie den Saturn mit seinem gigantischen Ringsystem. Dann trennen sich die Wege. Voyager 1 fliegt am Saturnmond Titan vorbei, dessen dichte Atmosphäre die Forscher interessiert. Dafür muss die Sonde aber einen Kurs einschlagen, der es unmöglich macht, danach weitere Planeten anzufliegen. Voyager 2 dagegen wird so am Saturn vorbeigesteuert, dass die Sonde 1986 den Uranus erreicht und 1989 auch noch den Neptun. Dabei wurden so viele neue Entdeckungen gemacht, dass es schwer fällt, einen Höhepunkt herauszugreifen, meint NASA-Wissenschaftler Ed Stone.
I think if I had to pick one item, and of course there were just time after time really remarkable things, but it was the discovery of the volcanoes on Io, because that was such.
Wenn ich eine Sache auswählen müsste, dann ist es die Entdeckung der Vulkane auf dem Jupitermond Io, weil das so unerwartet kam. Wir dachten damals, der einzige Planet mit aktiven Vulkanen sei die Erde, aber jetzt hatte auf einmal ein unscheinbarer Mond mehr vulkanische Aktivität. Auf Io gibt es Ausbrüche von mehr als 100 Kilometern Höhe. Das war ein Symbol für all die Dinge, die wir entdeckt haben. Voyager zeigte uns die Verschiedenheit der Himmelskörper in unserem Sonnensystem und dass einige geologisch aktiv sind. Selbst Triton, ein Mond des Neptun, des äußersten Planeten des Sonnensystems. Die Oberfläche von Triton ist die kälteste, die wir beobachtet haben, minus 230 Grad. Aber selbst dort haben wir Geysire gesehen, die von den eisigen Polkappen ins All geschossen sind.
Die Bilder der Voyager-Sonden haben damals auch einen jungen Mann in Deutschland fasziniert, Michael Kahn. Seine Eltern hatten Ausgaben des Magazins National Geographic besorgt, in dem die neuesten Fotos der Voyager-Missionen abgedruckt waren. Diese Hefte hat Michael Kahn regelrecht verschlungen.
Die lagen dann bei uns zu Hause auf dem Tisch und ich war also unheimlich begeistert, denn sowas hatte ja noch niemand gesehen. Also das war einfach schön, das brachte uns das Sonnensystem in jedermanns Wohnzimmer. Jeder konnte für sich dann anfangen, da mit der Lupe in den Bildern rumzugucken. Das hat es noch nicht gegeben.
Es war die brillante Qualität der Farbfotos, die Michael Kahn beeindruckt hat. Von Jupiter und Saturn gab es vorher nur recht grobkörnige Bilder, die zwei frühere Raumsonden gemacht hatten. Uranus und Neptun kannte man nur als Lichtpunkte am Nachthimmel. Das änderte sich erst mit Voyager. Heute arbeitet Michael Kahn selbst in der Raumfahrt, als Missionsanalytiker im ESOC, dem Weltraumkontrollzentrum der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Darmstadt. Seine Aufgabe ist es, die Flugbahnen von Satelliten und Raumsonden zu berechnen. Damals, beim Voyager-Programm, kam es genau auf solche Berechnungen an. Die Ingenieure machten sich eine besondere Stellung der Planeten zunutze, die nur alle 176 Jahre vorkommt. Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun sind dann auf ihren Umlaufbahnen hintereinander aufgereiht, wie an einer Perlenkette. Wenn man zum richtigen Zeitpunkt eine Raumsonde startet, kann sie von einem Planeten zum anderen fliegen, fast ohne Treibstoff zu verbrauchen. Umgelenkt, alleine von der Anziehungskraft der Planeten.
Das war etwas, was damals mit den sehr noch beschränkten Berechnungsmöglichkeiten ein amerikanischer NASA-Mitarbeiter herausgekriegt hat, Gary Flandrell. Auch ein Missionsanalytiker, also genau wie ich. Und jemand, der im Prinzip das Gleiche machte, bloß mit ungleich weniger leistungsfähigen Ressourcen. Aber das ist einfach nur eine Frage des Rechenaufwands. Heutzutage würde ich das wahrscheinlich in ein paar Minuten gelöst kriegen, aber damals war das ein großer Aufwand.
Dass Voyager 1 inzwischen den interstellaren Raum erreicht hat, beeindruckt Michael Kahn. Aber auch die Tatsache, dass wir überhaupt davon erfahren haben. Der Sender an Bord hat nur etwas mehr als 20 Watt Leistung, so viel wie eine Glühbirne im Kühlschrank. Das Signal, das auf der Erde ankommt, ist folglich extrem schwach. Aber es reicht.
Also wichtig ist für mich, dass die Sonden noch Wissenschaft machen, dass die jetzt so alt sind, gehen jetzt auf die 40 zu, was für eine Sonde ein biblisches Alter ist. Aber dass die jetzt wirklich so gut funktionieren, ist schon ein Tribut an das Können der Leute, die diese Mission in die Wege geleitet haben. Und man bedenke, was damals gemacht wurde, also in den 70er Jahren, das war ja Technik, die mit der heutigen nicht zu vergleichen ist. Also das ist wirklich jetzt schon eine fantastische Leistung.
Die Sonden wurden für ihre lange Reise zwar absichtlich sehr robust konstruiert, vor allem die Elektronik. Es kommt aber noch etwas anderes hinzu, meint Ed Stone von der NASA.
Wir haben viele Dinge doppelt und dreifach eingebaut und konnten diese Ersatzsysteme verwenden, wenn etwas kaputt ging. Auch die Energieversorgung läuft noch. Im Jahr 2025 aber wird uns wohl der Strom ausgehen.
Die Voyager-Sonden haben Atomgeneratoren an Bord, die mit Plutonium-238 betrieben werden. Sie liefern zwar sehr lange Strom, aber ihre Leistung wird ständig geringer. Für den Betrieb der Kameras reicht das längst nicht mehr. Aber für andere wissenschaftliche Instrumente, die etwa elektrisch geladene Teilchen und Magnetfelder messen. Im Jahr 2025 ist es auch damit vorbei. Danach können die Voyager-Sonden noch etwa 10 Jahre lang Daten über ihren technischen Zustand zur Erde funken. Spätestens im Jahr 2035 werden sie für immer verstummen und als Weltraumschrott in die Unendlichkeit fliegen. Es wird eine einsame Reise. Erst in 40.000 Jahren wird Voyager 1 in großer Entfernung an einem anderen Stern vorbeifliegen. Was passieren könnte, wenn wirklich einmal Außerirdische auf die Sonde stoßen, wird im Kinofilm Star Trek von 1979 durchgespielt. Ein riesiges Raumschiff, eine lebende Maschine, nähert sich der Erde und zerstört alles, was ihm in die Quere kommt. Captain Kirk und seine Mannschaft starten mit der Enterprise, um den Eindringling aufzuhalten. Als sie das Innere des fremden Raumschiffes untersuchen, stoßen sie auf einen alten Bekannten.
Voyager! Voyager 6!
Die Sonde Voyager 6 verschwand in einem sogenannten schwarzen Loch.
An einem entfernten Punkt der Galaxis muss sie rausgekommen sein und geriet dann in ein Gravitationsfeld des Maschinenplaneten.
Die Maschinenbewohner stellten fest, dass sie einer von ihnen war. Primitiv, aber verwandt. Sie fanden die einfache Programmierung aus dem 20. Jahrhundert. Sammle alle erreichbaren Daten.
Lerne alles Erlernbare. Und sende die Informationen an den, der dich geschaffen hat.
Genau, Mr. Decker. Die Maschinen haben das wörtlich genommen. Sie haben dieses ganze Schiff gebaut, damit Voyager auch seinen Auftrag erfüllen kann.
Und auf seiner Reise zurück hat er unglaubliches Wissen gesammelt. Er gelangte zu einem eigenen Bewusstsein. Eine Art Lebewesen.
Abgesehen davon, dass es nur 2 Voyager-Sonden gibt und nicht 6 wie im Film, könnte es in Wirklichkeit sowieso ganz anders ablaufen. Vielleicht entdecken Außerirdische die goldene Schallplatte an der Seitenwand der Raumsonde. Wenn sie dann noch den mitgelieferten Tonabnehmer benutzen und die Platte mit den empfohlenen 16,6 Umdrehungen pro Minute abspielen, was in Form einer symbolhaften Bedienungsanleitung erklärt wird, erwacht unsere Zivilisation virtuell zum Leben. Die Außerirdischen können sich von Johann Sebastian Bach verzaubern lassen oder von Beethovens 5. Symphonie und sich darüber wundern, was für eine Spezies diese Menschen wohl sein mögen, die mit ihrer primitiven Technik so etwas Großartiges geschaffen haben. Doch selbst wenn es gar keine Außerirdischen gibt, Alleine die Vorstellung, dass dort zwischen den Sternen eine kosmische Flaschenpost herumschwebt, hat für Missionsanalytiker Michael Kahn von der ESA etwas Philosophisches.
Das geht ja über reine Technik hinaus. Das bedeutet ja, dass wir etwas anfangen, was noch weitergeht, wenn vielleicht schon alles, was wir jemals aufgebaut haben, schon zu Staub zerfallen ist. Das muss man ja mal so sehen, dass die Raumsonde den nächsten Stern nicht vor einem Zeitraum von 40.000 Jahren erreichen wird. Und das ist vielleicht das Schönste, was man sich vorstellen kann, oder auch das Einsamste, wie auch immer. Es ist jedenfalls eine sehr faszinierende Vorstellung, dass die Raumsonden bis ans Ende aller Zeit ihre Kreise in der Milchstraße ziehen. Wir reden da wirklich jetzt von Milliarden von ihr.
Ein Beitrag war das von meinem Kollegen Dirk Wagner. Anfangs waren es vor allem russische und amerikanische Wissenschaftler, die Raumsonden konstruiert haben. Danach stiegen auch europäische und chinesische in dieses Geschäft ein. Inzwischen hat auch Indien ein eigenes Raumfahrtprogramm aufgelegt und das hat unlängst einen großen Erfolg gefeiert. Kurz nach der US-Sonde Maven ist auch ein kleiner indischer Satellit in eine Umlaufbahn um den Mars gelenkt worden. Und, wie kann es anders sein, auch diese indische Sonde soll erkunden, ob es früher einmal Leben auf dem Mars gegeben haben könnte. Aus Indien berichtet Jürgen Webermann.
3, 2, 1, 0, plus 1, 2.
Schon der Start von Mangalyaan im vergangenen November hatte viele Millionen Inder fasziniert. Ihr Land fliegt zum Mars? Viele fanden das unglaublich. Jetzt, da es ernst wird, schauen sie wieder gebannt Sondersendungen im Fernsehen. Amitabh Pandey hat dafür keine Zeit. Er wird in der staatlichen Raumfahrtbehörde ISRO auf riesigen Bildschirmen jedes Signal auswerten, das die Sonde ins südindische Bangalore schicken wird. Mangalyaan, der Name steht für indischen Pragmatismus. Übersetzt heißt er nichts anderes als Marssonde. Die Mission wurde in kürzester Zeit vorbereitet und sie ist richtig billig. Aber für uns ist etwas anderes entscheidend. Es werden bald auch andere Staaten Raumschiffe zum Mars schicken. In 20 bis 30 Jahren wird es eine bemannte Mission geben. Und bis dahin muss der Planet umfassend studiert werden. Premierminister Modi ist extra nach Bangalore gereist. Er weiß, dass die Mars-Mission extrem prestigeträchtig ist. Sie kostet weniger als 60 Millionen Euro. Sogar der Hollywood-Weltraumfilm Gravity war teurer. Und die aktuelle amerikanische Mars-Mission kostet sogar 10-mal so viel, obwohl ihr Auftrag sehr ähnlich sei wie der von Mangalyaan, sagt Amitabh Pandey. Auch wir werden den Mars so studieren wie andere auch. Was ist mit den Wasservorkommen? Wie sind die Wetterbedingungen? Kann man dort irgendwie leben oder ist es möglich, den Planeten irgendwie zu besiedeln? Aber ist diese Mars-Mission tatsächlich notwendig? Nicht alle Inder sind dieser Meinung. Mehrere hundert Millionen dürften von Mangalyaan sowieso kaum etwas mitbekommen haben. Sie haben andere Sorgen wie Nahrungsmangel oder ungenügende hygienische Lebensbedingungen und außerdem kaum Zugang zu Medien. Andere wiederum verstehen nicht, warum Indien angesichts dieser Probleme meint, überhaupt am Wettlauf zum Mars teilnehmen zu müssen. Einer von ihnen ist der Student Shashank aus Neu-Delhi. In Indien gibt es doch so viel Armut, die muss das Land erst einmal bekämpfen. Was haben denn unsere Leute davon, wenn wir zum Mars fliegen? Für mich bedeutet das keinen Fortschritt, nicht solange wir Analphabeten im Land haben und Kinder an Unterernährung sterben müssen. Ganz ehrlich, zum Mars können wir auch später noch fliegen. Pramvir dagegen, ein Kommilitone von Shashank, ist in dieser Frage anderer Meinung. Für Indien geht es doch auch um Ruhm und Ehre und Entwicklung sollte es in allen Lebensbereichen geben, also auch in der Weltraumwissenschaft. Sollte alles nach Plan verlaufen, wäre Indien gleich im ersten Versuch erfolgreich. Einziger kleiner Schönheitsfehler, die Marssonde der NASA war ein paar Tage eher da als Mangalyaan.
Ein Bericht von Jürgen Webermann. Er ist ARD-Korrespondent in Neu-Delhi. Nicht nur hoch oben über dem roten Planeten tummeln sich inzwischen etliche künstliche Himmelskörper. Auch unten auf dem Marsboden sind Maschinen der NASA zugange. Inzwischen freilich kaum noch beachtet von der Öffentlichkeit und intern zum Teil heftig kritisiert, denn im Verlauf der zurückliegenden Monate hat es kaum neuen wissenschaftlichen Ertrag gegeben. Das gilt im Speziellen für Curiosity, auf Deutsch Wissbegier. Das ist ein ferngesteuerter Geländewagen der NASA, der seit August 2012 auf dem Mars unterwegs ist. Hören Sie dazu noch einmal Dirk Wagner.
Da steht es nun auf dem Mars, das komplizierteste Fahrzeug, das jemals einen anderen Planeten erreicht hat. Ein bisschen verstaubt, mit ein paar Dellen und Löchern in den Metallrädern, aber funktionsfähig. Eine technische Meisterleistung. Überhaupt wird von Anfang an viel gejubelt bei der NASA. Das beginnt schon am Tag der Landung. An einer Art Raketenkran wird das rund 900 Kilogramm schwere Mars-Auto langsam auf die Oberfläche gebracht. Kaum rollt es los und holt eine Bodenprobe aus einem Stein heraus, geht die Erfolgsserie weiter. Nur ein halbes Jahr nach der Landung verkündet die NASA eine wichtige Entdeckung. In dem Gestein befindet sich graues Pulver. Projektwissenschaftler John Grotzinger kommt das irgendwie bekannt vor.
This rock, quite frankly, looks like a typical thing that we would get on Earth.
Sieht aus wie ein typischer Stein auf der Erde, meint Grotzinger. Das ist erstaunlich. Der Mars gilt normalerweise ja als der rote Planet, weil seine Oberfläche quasi verrostet ist. Aber tiefer im Gestein ist das Material aus der Urzeit des Planeten offenbar erhalten geblieben und nicht verrostet. Wir sehen jetzt den neuen Mars, den grauen Mars, auf dem sich vielleicht einmal Mikroben, kleine Lebewesen wohlgefühlt und entwickelt haben könnten. Curiosity hat keinen Beweis dafür gefunden, dass es wirklich einmal Leben gab auf dem Mars. Aber die Bedingungen dafür haben wohl vor mehr als 3 Milliarden Jahren geherrscht, zumindest eine Weile lang. In der Gesteinsprobe wurden Tonmineralien entdeckt. Es gab also einmal Wasser an der Oberfläche. John Grotzinger fasst das so zusammen. Wenn man auf dem Mars gewesen wäre, als es dieses Wasser gab, dann hätte man es trinken können. Danach allerdings wird es ruhig um das Mars-Auto. Erst im September 2014 macht Curiosity wieder Schlagzeilen, allerdings negative. Eine interne Kommission der NASA kommt zu dem Schluss, dass das wissenschaftliche Konzept der Mission zwar ganz gut sei, aber unter 7 laufenden Planetenmissionen, die dabei verglichen werden, landet Curiosity auf dem letzten Rang. Das Team um Projektwissenschaftler John Grotzinger reagiert überrascht und erklärt bei einer telefonischen Pressekonferenz, dass Curiosity Opfer seines eigenen Erfolges geworden sein könnte.
We drilled one rock.
Wir haben einen Stein angebohrt und dabei gleich alle wissenschaftlichen Ziele erreicht. Wäre das Auto nur kurz danach auf dem nächsten Kilometer kaputt gegangen, dann hätte jeder gesagt, dass diese Mission ein Erfolg war. Allerdings haben sich nach der großen Entdeckung schnell die Prioritäten verschoben. Curiosity machte sich auf den Weg zu einem großen Berg namens Mount Sharp. Seitdem ist das Mars-Auto viele Kilometer gefahren, hat aber kaum noch intensiv das Gestein untersucht. Das kritisiert nun die NASA-Kommission. Jim Green, Chef der Planetenmissionen bei der NASA, fasst den Wunsch der Experten zusammen, unter dem Motto: Könnt ihr etwas mehr bohren und weniger fahren?
Can you drive less and drill more?
Genau das hat das Team von Curiosity nun vor. Dafür ist die Mission auch bis 2016 verlängert worden. Der Fuß des Bergs Mount Sharp ist inzwischen erreicht und die Hoffnung der Forscher ist, dass man auch dort Anzeichen für eine ehemalige, lebensfreundliche Umgebung findet. Wissenschaftlich wäre das interessant. Eine andere Frage ist, ob sich so eine Entdeckung gegenüber der Öffentlichkeit auch entsprechend vermitteln lässt, da sie wie eine Art Wiederholung wahrgenommen werden könnte. Das ist nun die neue Herausforderung für das Team von Curiosity.
Ein Beitrag von Dirk Wagner. Das war's für diesmal in HR Info Wissenswert. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Guten Tag.